Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Lasst euch nicht von meiner leicht nasalen Stimme irritieren. Ich bin nasal, ohne so richtig krank zu sein. War ich zumindest die letzten Tage. Ich glaube, ich bin da bald wieder raus. Aber alles bestens, alles im Lot, kein Grund zur Sorge. Wir starten stattdessen einfach rein mit den Fragen, die ihr heute eingereicht habt. Und die erste kommt von Leo, der Profi, dem Sohn von Leon, der Profi. Gude, neulich im Podcast habt ihr am Beispiel Tim Kleindienst über eure Liebe zu Spätzündern gesprochen, also zu Spielern, die spät in ihrer Karriere ihren Peak erreichen oder vielleicht unerwartet spät nochmal durchstarten und ein Level erreichen, das so nicht erwartbar gewesen wäre. Wie mache ich diesen Laptop stumm? Neue Gerät, man sieht es hier. Ich bin eingeknickt und ich bleibe dabei. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass bei meinem alten Laptop bewusst meine WLAN-Zugang runtergeschraubt worden ist am Router, damit ich irgendwann einknicke und auch Teil der Apple-Propagandamaschine werde. Also sitze ich hier und kann nicht anders, wie Martin Luther. Jedenfalls hier, All-Time-Spätzünder, 11. Soll ich aufstellen? Habe ich gemacht. Grüße aus der Heimat des Filderkrauts. Filderkraut kenne ich, Filderkraut ist mir unbekannt. Die Mannschaft ist jetzt in einem 3-4-3 aufgestellt, muss sich ein bisschen deichseln und biegen, passt nicht überall genau, aber es geht ja auch einfach darum, 11 Spätzünder auf den Rasen zu kriegen. Der Torhüter ist Edouard Mendy, mittlerweile in Saudi-Arabien, hatte seine sportlich beste Zeit wahrscheinlich in dem Chelsea-Jahr, in dem er die Champions League gewonnen hat. Das war lange Zeit in seiner Karriere gar nicht abzusehen, denn der war zwischenzeitlich vereinslos und für ein Jahr sogar als arbeitslos gemeldet, bis er dann mit Mitte 20 ins B-Team von Marseille gegangen ist, sich dort empfohlen hat, um bei Stade Rennes im Tor zu stehen. Darüber hat der Weg dann letztendlich zum FC Chelsea geführt, wo er, wie gesagt, unter Thomas Tuchel die Königsklasse gewinnen konnte. Aber auf jeden Fall eine Geschichte, die so zur Halbzeit der Karriere nicht mehr zu erwarten gewesen ist. Nicht nur zur Halbzeit nicht zu erwarten war das, was José Font bei oder in Portugal, der Portugiese generell, noch auf die Beine gestellt hat. Der hat sein Debüt in der Premier League mit 28 Jahren gegeben. Sein Debüt für die portugiesische Nationalmannschaft mit 30 Jahren gegeben. Hat noch gereicht, um als Stammspieler Europameister zu werden. Hat noch gereicht, um 50 Länderspiele zu machen und in der Premier League und in der Ligue 1 gesammelt auf fast 350 Spiele zu kommen. Also der hat hinten raus nochmal richtig losgelegt. Das gilt auch für jemanden, der dieselbe Sprache spricht, aber aus einem anderen Land kommt. Nämlich für Felipe, den brasilianischen Innenverteidiger. Der war bei seinem Profidebüt überhaupt in der zweiten brasilianischen Liga 22 Jahre alt. Das würde ich sagen, ist für ein Profidebüt noch dazu nicht auf allerhöchstem Niveau schon relativ alt. Ist dann erst mit 27 Jahren nach Europa gewechselt zum FC Porto, hat seine Sache da so gut gemacht, dass er 3 Jahre später nochmal für 20 Millionen Euro zu Atletico Madrid geholt worden ist und sogar 2 Länderspiele für Brasilien gemacht hat. Auch das ist gemessen daran, wo er mit 22 Jahren gewesen ist. Ein ziemlich steiler Aufstieg in den späteren Jahren der Karriere. Ja, Brasilien, gutes Stichwort. Dante war in Belgien, war dann in Gladbach auch schon ein Topspieler, der ja auch mit Gladbach sogar die Top 4 in der Bundesliga erreicht hat. Ist also nicht so, dass er nicht schon vorher auch ein ordentliches Niveau gehabt hätte. Aber der wurde halt im Jahr seines Bayernwechsels im Herbst 29 Jahre alt, kam für kleines Geld. Und ich weiß schon noch damals, dass da nicht jeder dachte, dass Dante die Rolle spielen würde, die er letztendlich gespielt hat. Er war absolute Säule dieser Mannschaft, die am Ende sogar das Triple gewonnen hat, war im Jahr darauf auch unangefochtener Stammspieler und hat dann sogar noch im zweiten Jahr nach dem Champions-League-Sieg, also im Jahr 14-15, meine ich, 21 Spiele in der Startelf in der Bundesliga gemacht und spielt einfach bis heute. Ist immer noch Kapitän von Nizza in der Ligue 1 mit über 40 Jahren. Also der ist weiterhin sehr spät am Zünden in seiner Karriere. N'Golo Kanté ist im Jahr 2013 mit 22 Jahren bei einem geschätzten Marktwert laut Transfermarkt von 50.000 Euro ablösefrei zum französischen damaligen Zweitligisten Caen gewechselt, SM Caen. Und 5 Jahre später lag der Marktwert bei 100 Millionen Euro. 22 Jahre, quasi kein Marktwert, ablösefrei in die zweite französische Liga. 5 Jahre später 100 Millionen Euro. Und vor allem kam der große Turnaround dann eben mit dem Wechsel nach Leicester und dem dortigen Gewinn der Meisterschaft. Deswegen, ich finde auch, Kanté hat im heutigen Fußballkontext das Prädikat Spätzünder definitiv verdient. Jemand, der nicht ganz so hoch geflogen ist, aber der auf jeden Fall ein Spätzünder ist, das ist Christian Groß, ehemals Werder Bremen. Der kannte in seiner Karriere eigentlich nur Dritte Liga und Regionalliga, hat dann sein Bundesliga-Debüt mit 30 Jahren gegeben und immerhin noch über 80 Spiele gemacht, war auch nochmal in der Aufstiegssaison von Werder Bremen mit, glaube ich, 27 Einsätzen ganz ordentlich damit beteiligt und hat wirklich eine sehr unerwartete Kurve genommen und ist ein sehr sympathischer Spieler, habe ich ja auch schon mal in grauer Vorzeit ein Video zu gemacht, mehr Liebe für, damals Christian Groß und definitiv das Prädikat Spätzünder absolut verdient. Marius Bülter, auch der kannte lange Jahre nur unterklassigen Fußball in Deutschland, also unterklassig ist vielleicht zu hart, aber der hat 4 Jahre in Rödinghausen in der Regionalliga gespielt, hatte schon im Studium angefangen und eigentlich schon mental auch mit dem Thema Profifußball fast schon abgeschlossen, hat dann in seinem letzten Regiojahr 20 Tore für Rödinghausen gemacht, ist zum ersten FC Magdeburg gewechselt. Hat es dort auch gut gemacht. Dann ging es per Leihe von Magdeburg in die Bundesliga zu Union Berlin. In seinem ersten Jahr 7 Tore gemacht. Später nochmal für Schalke, glaube ich, auch 11 Tore in der Bundesliga erzielt. Insgesamt 18 Treffer. Und das alles recht spät in seiner Karriere. 26 debütiert bei Union. Und dann noch 18 Tore in der Bundesliga. Gar nicht so schlecht. Spät gezündet ist auch in meinen Augen Dennis Undaff. Der hat den Umweg genommen über Meppen, über Belgien, dann zu Brighton, dort kein Stammspieler gewesen, aber eine gute Torquote gehabt, ich glaube irgendwie 5 Treffer in sehr, sehr wenig Einsatzzeit in der Premier League, dann zum VfB Stuttgart gekommen und da halt mit knapp über Mitte 20 den Durchbruch gehabt. Ob man jetzt sagt, das ist ein klassischer Spätzünder, weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass Dennis Undaff jemand ist, den man für die Art Karriere, die er aktuell hinzulegen scheint, mit guten Chancen auch im WM-Kader zu stehen und da auch eine durchaus tragende Rolle zu spielen, das hatte man, glaube ich, mit Anfang 20 bei diesem Spieler so noch nicht auf dem Schirm. Definitiv auch nicht auf dem Schirm hatte man das bei Jamie fucking Vardy. Ain't no party like a Vardy party. 25 war der bei seinem ersten Spiel in der Championship. Bei seinem ersten Spiel in der Championship in der englischen zweiten Liga war der schon 25 Jahre alt. Und hier, ich glaube, Hermann Gerland war das, hat mal gesagt, mit 25 spielt jeder da, wo er hingehört. Bei Jamie Vardy galt das definitiv nicht. Der war 27 bei seinem ersten Premier League-Spiel, hat unter anderem in 11 Spielen in Folge getroffen, hat einmal den Titel des Torschützenkönigs in der Premier League gewonnen in der Saison 19-20, wurde Meister mit Leicester und Spieler des Jahres und hat 26 Länderspiele für England gemacht, in denen 7 Mal getroffen. Wenn das kein Spätzünder ist, dann weiß ich es auch nicht. Genauso wie Luca Toni, der hatte schon mal eine gute Serie A-Saison mit 13 Toren gehabt, Anfang 20, ist dann aber sogar mit 26 nochmal für eine Saison in die Serie B, hat dort für Palermo 31 Tore gemacht, ist mit denen aufgestiegen, hat nochmal über 20 gemacht, ist dann zum FC Bayern gewechselt, mit 30 Jahren wurde in der Bundesliga auf Anhieb Torschützenkönig und sah danach eigentlich schon finished aus, sah ziemlich, ziemlich finished aus und hat dann einfach plötzlich aus dem Nichts, nachdem er 5 Jahre lang nie mehr als 8 Tore gemacht hat, für Hellas Verona Back-to-Back mit 36 und 37 Jahren einmal 20 und einmal 22 Tore in der Serie A erzielt. Und der letzte Spätzünder ist auch ein Italiener, es ist Antonio Di Natale. Es ist völlig absurd, ich liebe Toto Di Natale, ich liebe ihn einmal, ich meine, ich liebe ihn aus 2 Gründen. Ich hoffe, ich habe die beiden Gründe richtig zugeordnet. Ich meine, ich liebe ihn, weil er eine absolute FIFA-Legende für mich ist. In FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, Ultimate Team. Mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Cheap Beast damals, den man gut finanzieren konnte, der aber geil gespielt hat. Und ich meine, es war Di Natale, der, ich meine, er hatte einen Mitspieler gehabt, der früh verstorben ist und der eine pflegebedürftige Schwester hatte. Und Di Natale hat sich dieser Schwester angenommen und dafür gesorgt, dass die versorgt wird, auch nach dem Tod ihres Bruders. Also auch menschlich ein absoluter G. Sieht man auch daran, dass er unheimlich treu gewesen ist und bei Udine einfach die Jahre verbracht hat. Und der hat vor seinem 30. Geburtstag 47 Tore in der Serie A gemacht, nach seinem 30. Geburtstag 162 Serie A-Tore. Völlig bekloppt. Man sollte meinen, eigentlich müsste das andersrum sein. Toto Di Natale, auch der Inbegriff eines Spätzünders. Weiter geht's. Schöner Name, alleine wegen des Namens des Users habe ich die Frage ausgesucht. GG Anderson Furzt fragt, Gude, der FC Heidenheim befindet sich aktuell eher in einer kritischen Lage. Das finde ich noch sehr, sehr euphemistisch formuliert. Also für eine Mannschaft, die irgendwie gefühlt seit September 1 Spiel gewonnen hat, vielleicht ist es auch wirklich so, und auf einem absolut absteigenden Astes, man kann eigentlich fast eher sagen, freier Fall in Richtung zweite Bundesliga, ist das wirklich noch milde formuliert. Wie schätzt du die Chancen zum Klassenerhalt ein und was ist deine Meinung zum aktuellen Leistungsabfall von Paul Wanner? Grüße aus dem schönen Ostallgäu. Der ist bestimmt wirklich schön, das glaube ich dir, dass der schön ist, der Ostallgäu. Also, keiner wollte so richtig drüber sprechen in der Vorsaison, weil wir es Heidenheim alle so ein bisschen gegönnt haben und die auch keinem so richtig wehgetan haben, bis auf den HSV. Die lagen laut Expected Points gibt es in Deutschland erst seit einer ganzen Weile im höheren Bereich. Laut Expected Points schon in der Vorsaison, nach 34 Spieltagen, auf Platz 16, hatten aber andere individuelle Faktoren, die bereits vorhandene Mängel in der Gesamtqualität, glaube ich, auch kaschiert haben. Die besten drei Scorer von Heidenheim in dieser Saison, das sind Marvin Pieringer, Honsack in kaltes Wasser hängen und Leo Sienza, kommen gemeinsam auf 18 Scorer zum Stand 23 Spieltage. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber zum selben Zeitpunkt hatten Kleindienst, Dingchi und Beste als beste Scorer von Heidenheim in der Vorsaison bereits doppelt so viele, nämlich exakt 36 Scorerpunkte gesammelt. Das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die Heidenheimer haben in der Vorsaison 14 Tore nach ruhendem Ball erzielt. Diese Saison stehen sie bei 6. Wenn man sagt, okay, zwei Drittel der Saison sind grob vorbei, sind sie da auf Kurs. 9 Tore, da fehlen ihnen also auch ein paar. Sie haben in der Vorsaison 11 Tore von außerhalb des Strafraums erzielt. Damit waren sie Platz 3 im Liga-Vergleich. Diese Saison sind es gerade mal 4. Also einfach Dinge gemacht, die so ein bisschen, also Tore von außerhalb des Strafraums, Tore nach ruhenden Bällen sind perfekte Mittel und Wege, um spielerische, fußballerische Gesamtqualität gut kaschieren zu können. Das ist in der Vorsaison gelungen, gelingt diese Saison definitiv nicht mehr so sehr. Ich schätze Frank Schmidt als Trainer, ich schätze ihn vor allem als Trainer, der seine Mannschaft gegen den Ball gut einstellen kann. Also wenn ich das richtig erinnere, war für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung Heidenheim eine der ersten Mannschaften, die in der Vorsaison explizit darauf reagiert hat, dass beim VfB Stuttgart zwischen den Linien immer wieder jemand wie Guirassy und Dennis Undav aufgetaucht ist, um die Bälle abzuholen, und haben das nicht in einem 5-4-1 verteidigt, sondern in einem 5-1-3-1 mit einem expliziten Spieler zwischen den Linien, um dort Bälle aufzunehmen, und haben ja auch den VfB, meine ich, damals zumindest in einer Partie in der Saison geschlagen. Also ist ein guter Trainer, der Mannschaften auch gegen den Ball gut einstellen kann, aber bei Heidenheim lief vieles immer über Mannorientierung auf dem Platz und viele Mannschaften sind in dieser Saison, ich denke da vor allem an Mainz, gegen die sie fairerweise diese Saison auch schon gewonnen haben, aber wir haben gegen Mainz und Bremen alleine 10 Punkte geholt in der Vorsaison. Das sind für mich beides Teams, die sich mit Ball weiterentwickelt haben, und generell würde ich sagen, dass wir jetzt schon in Jahr 2 oder 3 sind, wo dieses Spiel, dieses krass und konsequent mannorientiertes Spiel von vielen Mannschaften durchgezogen wird, und ich glaube, Teams lernen einfach, sich dem besser anzupassen. Und ansonsten ist es auch ein qualitatives Problem auf der Sechserposition mit dem Wegfall jetzt von Maloney, der jetzt zu Mainz gegangen ist, und dem der fehlenden Fitness von Dorsch, der hat gerade mal 10 Spiele in der Startelf gemacht. Dasselbe gilt für Maloney, bevor er gewechselt ist. Und ich glaube, diese Sechserposition haben sie nicht mehr adäquat besetzt bekommen. Nicht, weil die Spielerqualität mit Dorsch nicht da wäre, aber weil er einfach zu selten zur Verfügung steht. Und so setzt sich ein Puzzle zusammen, wo eine Mannschaft am Ende steht, die in der Vorsaison eigentlich schon gesamtqualitativ zweifelhaftes Bundesliga-Niveau hatte, aber eben auf 2, 3 ausgewählten oder vielleicht auch 4 ausgewählten Positionen so gut aufgestellt gewesen ist, dass es das rausgerissen hat. Das fehlt in dieser Saison. Und ich sehe die Chancen nicht gut. Ich sehe St. Pauli deutlich stärker. Ich sehe Bochum sowohl stärker als auch mit besserem Momentum, und ich glaube, Heidenheim wird am Ende auf Platz 17 einlaufen und nach 2 Jahren Bundesliga wieder auf Wiedersehen sagen. Ich sage nicht auf Wiedersehen, ich sage Gute zu Tim Kowalski 831. Es ist schon spät am Dienstag, als ich das hier aufnehme, deswegen mein Mundwerk hat schon einiges an Arbeit leisten müssen. Vielleicht stolper ich noch über das ein oder andere Wort. Ich bitte das zu entschuldigen. Gute, wie seid ihr dem Influencer-Verein, also nicht dem Grippeviren-Verein, sondern dem Influencer-Verein, Delay Sports Berlin gegenüber eingestellt? Seht ihr solch eine Entwicklung kritisch oder erfrischend? Außerdem spürt man den Verein eventuell schon in den Köpfen der Berliner, oder findet Delay noch unterm Radar statt? Ich habe noch keinen Berliner getroffen, in dessen Kopf Delay Sports zu spüren gewesen ist. Also vielleicht interagiere ich auch nicht mit der Zielgruppe, aber ich glaube, so weit sind wir dann in dieser Stadt doch noch nicht. Liebe Grüße aus der Heimat vom zukünftigen Bundeskanzler, also aus der Heimatstadt von FF, genau, doch, FF ist richtig. Ja, also der erste und erwartbare Reflex von uns wäre wahrscheinlich eine ablehnende Haltung dazu einzunehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach reiflicher Überlegung hält sich die bei mir in Grenzen. Der Lifestyle und die Werte, die zumindest von dem, was ich immer ausschnittsweise mitbekomme, die da propagiert werden von den Machern und Leuten, die hinter Delay Sports stehen, das sind ganz oft nicht meine, und da ist auch einiges dabei gewesen, was ich auch auch scharf kritisieren würde. Also da waren einige öffentliche Themen oder öffentliche Äußerungen dabei, auch zum Thema Frauenbild, die ich sehr, sehr kritisch fand und auch für großen Quatsch halte. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, also ich bin nicht positiv vorgefärbt von meiner Meinung und deswegen geneigt, das gut zu finden. Aber wenn ich drüber nachdenke, die sind in der Kreisliga C gestartet. Das Einzige, was sie an Bonus bekommen haben, ist, dass sie es übersprungen haben, erst 3 Jahre am Stück konsequent in der Freizeitliga spielen zu müssen, wie es in Berlin normalerweise der Fall ist, bevor du dann am regulären Kreisligaspielbetrieb teilnehmen kannst. Das durften sie überspringen, weil der Berliner Fußballverband gesagt hat, okay, die bringen Reichweite mit, die bringen Aufmerksamkeit mit sich, und das hat vielleicht am Ende einfach des Tages einen Nettogewinn für uns als Fußballverband. Und die sind natürlich qualitativ viel zu gut für die Ligen, in denen sie spielen. Sie sind ja in den ersten beiden Saisons, glaube ich, ohne Punktverlust geblieben. Spielen jetzt Kreisliga A, müssten jetzt langsam auch mal verloren haben, das erste Saisonspiel oder das erste Ligaspiel überhaupt. Im Pokal haben sie ja im Berliner Landespokal, glaube ich, 12-0 eine Rutsche bekommen vom BFC Dynamo. Und das ist natürlich bitter für die Mannschaften, mit denen die in der Liga spielen, dass, wenn es nur einen Aufstiegsplatz gibt, was ja oftmals der Fall ist, so kenne ich das zumindest noch aus meiner Kreisliga-Zeit, dass der dann eben für das eine Jahr von Delay Sports belegt wird, aber wird er eben auch nur für dieses eine Jahr. Inzwischen, und das ist auch Teil der Auflagen gewesen, die erhalten haben, gibt es eine zweite Mannschaft und eine dritte Mannschaft, sowie die ersten zwei Jugendmannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen. Das heißt, hier findet auch eine organische, relativ normale Vereinsarbeit statt, die über das reine Hochzüchten einer bestmöglichen ersten Mannschaft hinausgeht. Und mein letzter Stand war auch nach wie vor, dass die Spieler da nicht in irgendeiner Form besonders vergütet werden finanziell und da deswegen irgendwie das spielen, weil es eben so viel Kohle bringt im Verhältnis zum Rest. Und es ist ja durchaus denkbar, dass das positive Nebeneffekte haben könnte für den Amateurfußball. Also die Zielgruppe von Eli und Co. ist ja nun mal sehr, sehr jung, glaube ich, eine Tendenz. Das sind, glaube ich, so viele, auch vor allem junge Teenager, Teenage-Jungs. Und wenn das in dem Fall zumindest eine positive Vorbildfunktion hat, zu sagen, ey, die machen Kreisliga-Fußball, Amateurfußball, die spielen da, um zu spielen aus Spaß, an der Freude, auch wenn die natürlich ambitioniert sind. Plan war ja, 5-mal in Folge aufzusteigen, Berlin-Liga und dann mal kommen. Trainer hat, glaube ich, gesagt, wenn es nach Eli geht, soll es bis in die 3. Liga hochgehen. Muss man alles dann mal schauen. Wenn das den positiven Nebeneffekt haben sollte, dass es Leute gibt, die einfach mehr rausgehen, mehr selber Lust kriegen auf aktives Fußballspielen, so be it, halte ich auf jeden Fall für vorstellbar. Und man muss doch die Frage stellen, wenn man jetzt sagt, nee, das ist per se scheiße, das darf nicht sein, das sollte es nicht geben, dann ist halt die berechtigte Frage, darf es im Fußball grundsätzlich nichts Neues mehr geben, kein neues Projekt mehr geben, das eine Ambition hat, erfolgreich zu sein, ist das grundsätzlich nicht mehr erlaubt, müssen wir den Status quo akzeptieren und alle Vereine, die ambitioniert sind und sein dürfen, müssen alle vor 1910 gegründet sein. So könnte auch eine Entschuldigungsrede für Rasenballsport Leipzig anfangen. Ich würde den Fall aber anders gelagert sehen, weil RB hat eine Struktur geschaffen, die keine Mitgliedermitbestimmung vorsieht, die vorsieht, dass der Verein so technokratisch geführt wird von einer handverlesenen Auswahl an Leuten. Die finanziellen Grundlagen sind vollständig andere. Also Elis Verein genießt jetzt, glaube ich, noch einen großen finanziellen Vorteil gegenüber denjenigen, wo sie antreten, aber das wird sich später auch in den auch in unterklassigen Ligen schon, glaube ich, deutlich relativieren, und am Ende des Tages nutzen sie jetzt auch nicht strukturelle oder ich sehe nicht so sehr, dass sie Schlupflöcher geschaffen haben, Wettbewerbsvorteile geschaffen haben für sich selbst, wenn man schon darauf schaut, dass RB einfach die ersten paar Jahre übersprungen hat, indem sie die Lizenz vom SSV Markranstädt abgekauft haben etc. Also ich finde, man kann gut und gerne dafür argumentieren, warum das eine ein Problem ist und das andere nicht so sehr. Und ich sehe es bei Delay Sports einfach nicht so sehr. Und es ist ja ehrlicherweise im Amateurfußball auch so, dass es vor allem lokale und regionale Unternehmer sind, die ganz oft Vereine so im Bereich Landesliga, Oberliga am Laufen halten und dafür sorgen, dass der eine Verein, wo vielleicht aus demselben Ort irgendein Tiefbauunternehmer kommt, der Fußball gerne mag, finanziell besser aufgestellt ist als der eine andere Verein aus dem Nachbarort. Das ist also da auch schon irgendwie ähnlich gelagert, dass es am Ende halt Geldgeber sind im Amateurbereich, die darüber entscheiden, wer welche Mittel hat und wie erfolgreich mitspielen kann. Und ja, wie gesagt, die mögen reich und ressourcenstark sein im Kontext der Liga, in der sie aktuell spielen, aber das wird sich am Ende des Tages auch relativieren. Und wie weit das Projekt dann trägt, das muss man mal schauen, weil ich glaube, die Zuschauerzahlen sind auch mittlerweile wieder auf ein Normalmaß geschrumpft, wie es für Kreisliga A halt ist. Also ich glaube auch, dass die wahrscheinlich nicht mehr die Macher des Vereins bei jedem Spiel am Start sind. Und selbst wenn, man hätte sie schon längst dort einmal sehen können, die das machen wollten, hätten es machen können. So ein bisschen, glaube ich, verendet dann auch der Hype. Aber per se kann ich summieren, so wie sich das Projekt aktuell darstellt, schaue ich nicht darauf und sage, dass es in irgendeiner Form wert, verteufelt zu werden. So sehe ich das definitiv nicht. Weiter geht's. Aber aus unserem Discord. Hey Niklas, denkst du, der BVB ist wieder aufgewacht? Oder war es wieder nur ein gutes Spiel? Könnte Bayer jetzt langsam doch besser in Dortmund klarkommen, obwohl er irgendwie immer noch nicht als zweiter Stürmer spielt? In den Discord kommt man übrigens rein, zum Beispiel, wenn man bei uns Subscriber bei Twitch ist, dann kann man dort am Start sein und, wie gesagt, auch Fragen einreichen für Frag Calcio. Das haben die meisten von euch schon sehr, sehr häufig gehört, aber für die paar wenigen, die es noch nicht gehört haben, ist diese Information vielleicht trotzdem wichtig. Er schreibt noch viele Grüße aus der Hauptstadt des Regierungsbezirks Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird ein vollkommen irrelevanter Ort sein, denn es gibt nur irrelevante Orte in Ostwestfalen. Also, zu deiner Frage. Also, war es nur ein gutes Spiel? Das muss ich jetzt erstmal zeigen. Also, ich habe ja generell gesagt, dass ich erstmal glaube, dass Kovac kurzfristig zumindest, mindestens kurzfristig bis mittelfristig in Dortmund funktionieren wird. Und dementsprechend gehe ich auch von einem Aufwärtstrend aus. Ich glaube, Kovac wird am Ende den Weg gehen, dass er auf eine sehr athletische BVB-Mannschaft setzt, auf eine sehr laufstarke, körperlich starke BVB-Mannschaft setzt, weil das auch zu den Tugenden passt, die für Niko Kovac wichtig sind. Da denke ich an Spieler wie Adeyemi, der jetzt auch bisher eigentlich immer gespielt hat unter Niko Kovac, so wie ich das zumindest auf dem Schirm hatte. Ich denke da Chukwuemeka, der jetzt einen Cameo-Auftritt hatte, der, glaube ich, wichtiger werden könnte im Verlauf der nächsten Wochen. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall noch einen Maxi Bayer, den du auch dazu zählen musst. Also das sind alles Spieler aus der Defensive heraus, Nico Schotterbeck, die auch brutale Qualitäten als Ballschlepper haben und da wirklich Dynamik ins Spiel bringen können, die Linien brechen können, alleine darüber, dass sie den Ball eben selber nach vorne tragen, mit Tempo, mit Dynamik. Und ich glaube, Kovac könnte dann einen Schlüssel finden, der fürs Erste ganz gut passt. Und was das Thema Maxi Bayer angeht, er spielt auf dem Aufstellungsbogen nicht als zweiter Stürmer, aber ich habe schon das Gefühl, dass eine Systematik hier im Entstehen ist, die dafür sorgt, dass er deutlich öfter in Räumen auftaucht, die besser zu seinem Spiel passen. Also was der BVB jetzt oft gemacht hat, ist, dass sie es im 3-Box, hier Square, 3 gespielt haben, also 3-Box-3. Weiß nicht, warum ich das unbedingt mit Handzeichen zeigen musste, als ob es irgendeinen Mehrwert für euch generiert hätte. 3-Box-3 spielen, in dem aber die beiden Zehner, oftmals Groß, Brandt war ja jetzt raus am Wochenende, aber auch Pascal Groß vor allem, der auch auf der Bayer-Seite gespielt hat, ganz oft in die Breite abgekippt ist, also auf die Außenseite ausgewichen ist, um dort entweder selbst anspielbar zu sein oder jemanden mitzuziehen, um bestenfalls einen direkten Passweg zu öffnen aus der Defensive auf Maxi Bayer. Das haben sie zweimal auf jeden Fall, habe ich das im Spiel gesehen, gemacht. Schlotterbeck einmal auf Bayer und einmal Benzebaini auf Bayer, einen schönen linienbrechenden Pass gespielt, wo er dann eben im Halbraum an den Ball gekommen ist und auch in einer Szene, glaube ich, eine recht vielversprechende Chance daraus geworden ist. Und das sind, glaube ich, genau die Räume, in denen Maxi Bayer an den Ball kommen muss. Ich glaube, man kann gut und gerne noch mehr forcieren, dass er auch ins direkte Zusammenspiel mit Ciro Girassi kommt. Ich glaube, das passiert mir noch ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube, alleine, dass man jetzt einen Kontext schafft, in dem es häufiger passiert, dass er eben zwischen den Linien agieren kann, dass er im Halbraum agieren kann, tornäher agieren kann, das kommt ihm auf jeden Fall schon entgegen. Ist ja auch auf ein Spiel rausgegangen mit einem Tor in der Vorlage. Und generell glaube ich total an Maxi Bayer. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ich finde, das ist ein super Junge und ein Spieler mit tollen Qualitäten, dem man ganz viel Unrecht tut, wenn man ihn nur darauf reduziert, dass er Speed hat und in Umschaltsituationen einen Mehrwert haben kann. Dafür ist er in meinen Augen am Ball viel zu gut, auch viel zu spielintelligent, sowohl was das Einsetzen von Mitspielern angeht, als auch was seine eigene Positionierung im Raum angeht. Ich finde schon, dass der Raumdeuter-eske Qualitäten hat und deswegen, ich glaube, bei Maxi Bayer mache ich mir beim BVB Stand jetzt noch keine Sorgen. Javi Marquez, 13. Auch aus dem Discord? Auch aus dem Discord? Oder ist es falsch? Ich glaube auch aus dem Discord. Davon gehen wir jetzt mal aus. Nee, ist nicht aus dem Discord. Ist aus YouTube. Tut mir leid. Servus Niklas. Welche Vereine würdest du dir als Aufsteiger bzw. Meister der Regionalligen in dieser Saison wünschen? Viele Grüße aus der heimlichen Hauptstadt des Bieres. Ich hoffe, du meinst nicht sowas wie Bitburger, weil Bitburger ist... Wobei, Bitburger habe ich als alkoholisches Bier, als Plörre in Erinnerung. Aber Bitburger alkoholfrei fand ich in allen Varianten, die ich bisher getrunken habe, sehr, sehr lecker. Also in meinem Leben gab es einen alkoholfreien Bitburger Redemption Arc, das kann ich auf jeden Fall berichten. Vielleicht gönne ich mir nur eins nachher auf dem Weg nach Hause, mal gucken. Regionalligen. Ist ja erstmal so, dass in Südwest, West, gibt's fünf, Südwest, West, Nordost, Nord, Digga, was vergesse ich denn? Moment mal gerade, das will ich rausfinden. Bin ich dumm? Regionalliga. Nord, Nordost, West, Südwest, Bayern. Das sagen wir mehr. Der Bayern und das bayerische Bier. Ich, wie ich peinlich versuche, einen viralen Moment zu recreaten, damit ich auch in einem No-Context-Culture Berlin auftauche. Ja, direkt aufsteigen, glaube ich, tun sie aus Südwest und West definitiv. Ich meine, Nord und Nordost sind das, die am Ende, wo die Meister unter sich ausspielen müssen, wer hochgeht. Jetzt hast du mich gefragt, welche würde ich mir wünschen? Dann finde ich auch, darf ich das loslösen von der aktuellen sportlichen Ist-Situation. Das macht das ja keinen Sinn. Südwest, die werden nicht aufsteigen, aber ich sag nach wie vor Eintracht Trier. Mich nervt ein bisschen, dass viele Trier-Fans irgendwie auf Krampf versuchen, eine Rivalität zum FCK daher zu reden, die nicht existiert. Das ist so, als würde eine Fliege versuchen, eine Rivalität zu einem Elefanten daher zu reden. Die existiert zumindest in der Wahrnehmung des Elefanten auch nicht. Und trotzdem, das ist die Stadt, in der ich studiert habe. Das ist ein Verein, den ich in der zweiten Bundesliga damals recht häufig gucken war. Ich kenne Leute, die es gut mit dem Verein meinen, die es mit dem Verein halten, die ich auch sehr gerne mag. Von daher gerne Eintracht Trier. Regio West, da passt das für mich. Da steht Duisburg auf der 1 und die können auch gerne hochkommen. Die Zebras, schlimm genug, dass es so weit gekommen ist, gehören für mich eigentlich mindestens in die zweite Bundesliga. Regio Süd. SP, VGG Bayreuth würde ich mir wünschen. Wir haben hier auch auf jeden Fall Mindestzahl. Wir haben irgendwo noch einen, ich weiß nicht wo. Aber auf jeden Fall hier haben wir einen Sticker von der Spielvereinigung aus Bayreuth. Die haben wir bekommen von Florian Blüchel, seines Zeichens ehemals Scout beim FC Arsenal unter anderem. Sehr sympathischer, sehr kompetenter Mann, der uns diese Sticker zukommen lassen. Also in dem Sinne würde ich das Bayreuth auf jeden Fall gönnen. Region Nordost. Also die naheliegende Antwort ist Chemie, weil sympathischer Verein, der wertetechnisch, glaube ich, sich auch recht nah an meinen eigenen bewegt. Auf der 1 steht ja Lok Leipzig und es gibt einen Grund, warum ich Lok Leipzig den Aufstieg gönnen würde. Kleine Fun Fact, wenn es aber Fun ist. Ich habe mal einen Artikel über Lok Leipzig geschrieben, weil, kann man jetzt draus machen, was man will, auf einem Mannschaft, die B-Jugend, glaube ich, damals, auf einem Mannschaftsfoto relativ geschlossen oder zumindest einige Spieler den sogenannten H-Gruß gezeigt haben. Den Gruß von, ihr wisst schon wem. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf bei YouTube, deswegen mache ich da jetzt so eine Voldemort-Nummer draus. Habe ich einen Artikel drüber geschrieben, wilde Nummer damals gewesen auf jeden Fall, die so ein bisschen ins Bild passte, ehrlicherweise, leider Gottes. Aber ich habe mit einem Spieler von Lok Leipzig Kontakt gehabt, weil ich versucht habe, ihn für unsere Baller League Mannschaft zu gewinnen. Und das ist Pascal Verkamp, der ist so Flügelspieler, hängende Spitze, so ein bisschen von beiden. Und ich meine, der müsste mittlerweile in der Regio bei 9 Toren und 3 Vorlagen stehen, in ein paar und 20 Spielen, ist dort absoluter Stammspieler. Und wir haben ein paar Mal telefoniert und es ist ein super sympathischer Kerl, dem ich da den sportlichen Erfolg absolut gönne, der im Best Case sogar mit einem Aufstieg in die dritte Liga enden könnte. Und ja, der macht das da auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hätte ich, glaube ich, sehr, sehr gerne bei uns gesehen. Ist ein schneller Spieler, wendiger Spieler, gute 1 gegen 1 Qualität. Also alles Dinge, glaube ich, die auch auf dem kleinen Feld gut funktionieren, aber offensichtlich auch gut auf dem Großfeld. Also Grüße gehen raus. Und Regio Nord, der SV Meppen, einfach damit Tobias Ahrens wieder ein bisschen glücklicher ist. Das wird ihm, glaube ich, gut tun. Also ich wüsste, dass er unglücklich wäre, aber ich glaube, es würde ihm objektiv gut tun, wenn Meppen aufsteigt. So viel dazu. Max Kirche FCA, der kommt aus dem Discord, der gute Mann, der Macher des Sommermärchens. Gude, um im Stil der Frage zu bleiben. Also ich hatte gefragt, ich habe geschrieben, glaube ich, dass ich den klaren Auftrag vom Souverän erhalten habe zur Frakalcio-Bildung, also eine kleine Politikanspielung. Und er schreibt, welchem Verein aus den Top 5 Ligen traust du in dieser Saison noch ein so rasantes Comeback zu, wie es die Linkspartei in den letzten Wochen hingelegt hat? Shoutout Pascal Meiser. Wer hat die Stabilität in der Führung, das Potenzial im Kader und performt aktuell so stark unter den eigentlichen Möglichkeiten, dass es da in den nächsten Wochen noch einen ordentlichen Schub geben könnte? Grüße aus einem der vielen roten Berliner Bezirke. Ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar mehr Mannschaften. Die Mannschaft, auf die ich mein Geld setzen würde, das ist Aston Villa. Die stehen in der Premier League aktuell noch auf dem 8. Platz, haben sogar ein Spiel mehr als sowohl einige der Mannschaften vor ihnen als auch hinter ihnen. Könnte also noch einen Tick weiter zurückgehen, aber der Ergebnistrend der letzten Wochen hat auf jeden Fall gestimmt. Sie haben dem FC Liverpool ein Unentschieden abgerungen. Sie haben jetzt nach Rückstand noch 2-1 gegen Chelsea gewonnen. Und Anfang März kommen mit, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich will nicht wieder den That's Not Even My Name Mate Fehler machen. Das ist André, ne? Ne, ist nicht André, um Gottes Willen, ist nicht André, das verwechsel ich immer. Es ist Amadou Onana, that's his name, mate. Amadou Onana, Kamara und mit Pau Torres eventuell kommen Anfang März möglicherweise 3 absolute Säulen dieser Mannschaft zurück, die gerade, glaube ich, auch für die defensive Stabilität von enormer Bedeutung sind. Und dann halte ich, da ich auch Unai Emery für einen sehr kompetenten Trainer halte und den Verein für in den letzten Jahren sehr gut geführt halte, auch andere geile Spieler, Morgan Rogers zum Beispiel, also wirklich eine Mannschaft, die super spannend ist. Juri Thielemans hat eventuell auch nochmal einen Sprung Vereinsniveau technisch in sich, mal schauen. Also geile Mannschaft, vorne drin Oli Watkins, bis vor kurzem noch John Duran, der mittlerweile leider in Saudi-Arabien sein Geld verdient. Punkt aus Ende. Ich traue Aston Villa noch zu, im Endspurt vielleicht sogar noch die Top 4 zu erreichen. Ich sage, Aston Villa schafft sogar noch in die Top 4 und das wäre gemessen daran, wo sie aktuell stehen, auf jeden Fall vergleichbar mit dem, was die Linkspartei in der Bundestagswahl noch geschafft hat. Und dann bin ich schon mit der letzten Frage angekommen und sie kommt von Baranoskan 1171. Deutschland. Das alles ist Deutschland. Hatte über Jahre ein drastisches Stürmerproblem. In den letzten 1-2 Jahren hat sich das meiner Meinung nach komplett geändert. Wir haben nun Optionen wie Füllkrug, Kleindienst, Undav und Havertz. Und für die Zukunft steht auch schon was in der Pipeline mit Burkhardt und Woltemade. Mich würde mal interessieren, welche deutschen Stürmer in absehbarer Zeit noch interessant werden könnten für die Nazio. Ob nun bedingt durch das Potenzial, welches der Stürmer hat, oder aufgrund seiner Qualität, also ist ja ein bisschen dasselbe, aber vielleicht schon der jetzt schon vorhandenen Qualität. Also ich bin grundsätzlich bei dir, dass es zwischenzeitlich deutlich düsterer bestellt war um die Sturmsituation im deutschen Fußball, als es aktuell der Fall ist. So weit gehe ich mit. Ganz so krass ins Gegenteil verkehren, wie du es gemacht hast, würde ich allerdings nicht. Ich glaube, von den Spielern, die du genannt hast, Füllkrug, Kleindienst, Undav und Havertz, hat noch keiner in einer Top-Liga eine Saison, also einer Top-5-Liga, eine Saison mit 20 Toren plus gespielt. Undav hätte es wahrscheinlich schaffen können, mit ein bisschen mehr Einsätzen in der abgelaufenen Saison wäre das sicherlich möglich gewesen bei den 18 Toren, die er eh schon gemacht hat. Und bei Spielern, die du genannt hast, noch die in der Pipeline sind, Johnny Burkhardt und Woltemade, eher bei Burkhardt als bei Woltemade. Woltemade sehe ich eher als später mal vielleicht so einen 15 und 15 Spieler als einen 20 und 10 Spieler, also eher jemand, der viele Tore, viele Assists macht, auch wenn er dieses Jahr gar nicht so viel vorgelegt hat, aber ich glaube eigentlich, dass er auch viele gute Vorbereiterqualitäten mitbringt. Aber Burkhardt traue ich das gegebenenfalls auch schon in diesem Jahr noch zu, bei 13 Toren steht er schon, hat noch 11 Spiele Zeit, um 7 nachzulegen, also wer weiß, Tim Kleindienst kann das auch dieses Jahr theoretisch schaffen, aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Der letzte deutsche Bundesliga-Torschützenkönig, der mehr als 20 Tore gemacht hat, war Stefan Kießling in der Saison 2012-13 mit 25 Hütten. 25 Hütten hat Stefan Kießling gemacht. Den hat damals für Nationalmannschaft keine Sau interessiert. Keine Sau hat sich dafür interessiert, ob Stefan Kießling fürs DFB-Team spielt. Hat er am Ende nicht gemacht, hat sich mit Jogi Löw überworfen, wurden auch ein paar unschöne Wörter gewechselt, etc. pp. Aber der war kein großes Thema im DFB-Team, weil man eben andere Leute hatte. Ne? Mario Gomez, der allein in der Bundesliga, glaube ich, 3 Saisons gespielt hat mit deutlich über 20 Toren zum Beispiel. Wenn man einen Miroslav Klose hatte, der ehrlicherweise, glaube ich, nur eine 20-Tore-Plus-Saison hatte, aber eben auch als Vorbereiter extrem stark gewesen ist und generell ja auch so ein Spieler war, der gefühlt im DFB-Dress in seiner besten Form meistens angetreten ist. Was ich sagen möchte ist, ich sehe nach wie vor nicht, dass Deutschland einen Stürmer hätte, einen richtigen Stürmer, den man uneingeschränkt zu den 10 besten Stürmern beispielsweise der Welt zählen würde, den sehe ich einfach nicht. Und das war definitiv mal anders und da sollten wir mal hinkommen. Ich habe noch einen Namen mitgebracht, weil auch der jemand war, der hat zwar Länderspiele ordentlich gemacht, eine ordentliche Menge, ich glaube sogar 50 Stück oder sowas, aber 30 davon waren Freundschaftsspiele, hat nur 6 Spiele bei großen Turnieren gemacht und von diesen 6 Spielen waren 3 bei der EM 2008, wo er insgesamt auf 42 Minuten gekommen ist. Die Rede ist von Kevin Kurani. Kevin Kurani hatte Bundesliga-Scorer pro Saison von 2002 bis 2010, also Tore und Assists zusammengelegt, 24, 16, 18, 13, 25, 17, 18 und 25. Mit den Zahlen wären Kevin Kurani heute absolut jedes Mal ohne Diskussion im Turnierkader für den DFB-Team dabei, wäre wahrscheinlich sogar Stammstürmer. Und das war damals auch nicht der Fall. Auch damals war Kevin Kurani zu seiner eigenen Frustration kein großes Thema fürs DFB-Team, weil wir einfach eine andere Qualität auf der Position hatten. Deswegen, also, ich sehe es nicht ganz so rosig wie du. Johnny Burkhardt traue ich absolut zu, wenn der Körper hoffentlich mitmacht, ein um die 20-Tore-Stürmer konstant werden zu können. Bei Woltemade bin ich gespannt. Also, und ich glaube auch nicht, dass er zu so einem klassischen Neuner wird, zu so einem Strafraummonster. Ich finde, das sieht man jetzt schon, dass der zwar die Größe hat, aber definitiv nicht darauf hin ausgebildet worden ist, irgendwie ein Kopfballspieler zu sein. Da müsste er im Spiel in der Luft in meinen Augen wirklich noch einen aktuell nicht vorherzusehenden signifikanten Sprung machen, damit er in diese Rolle so reinwächst. Und Teil seines Spiels, was ihn so stark macht, ist ja auch nicht so sehr einfach nur im Strafraum kleben, sondern sich fallen lassen und bereits früher im Aufbauspiel eingebunden sein und als Wandspieler zu fungieren, Bälle abzuholen und dann eben mit dem Körper, den er hat, gepaart mit den Dribblingfähigkeiten Richtung Strafraum zu ziehen. Und deswegen, also ich rede hier nicht, wollte mal klein, also jeder, der mir zuhört, wird wissen, wie sehr ich diesen Spieler schätze und das auch schon seit langer Zeit tue. Aber ob er in die Rolle reinwächst, weiß ich nicht. Es gibt für mich 2 Namen, die aktuell ich als große Talente zählen würde auf der Sturmposition, die für Deutschland kurz- bis mittelfristig, eher mittelfristig wahrscheinlich relevant werden könnten. Wo man mal schauen muss, weil beide können für eine andere Nationalmannschaft spielen. Der eine ist Damien Downes, der jetzt ganz akut auch schon auf der Liste stehen soll für die US-Nationalmannschaft, für die möglichen, auch irgendwie Nations League-Partien haben die anscheinend auch da drüben, auf der Liste stehen soll und eventuell Deutschland dann schon durch die Lappen geht. Das fände ich sehr, sehr schade. Der ist nämlich erst 20 Jahre alt und für einen 20-Jährigen, sorry für diese Ekelgeräusche, ich muss selber Nase putzen, ist es ein herausragender Zielspieler, hat herausragende Zielspieler-Eigenschaften auf jeden Fall, gepaart mit einer soliden Geschwindigkeit, ist diese Saison knapp 34 km/h schnell gelaufen, hat schon 9 Tore für Köln erzielt in der zweiten Liga und noch dazu einen absoluten Gala-Auftritt gegen Leverkusen gezeigt im Pokal, der für mich offengelegt hat, dass Damien Downes beides kann. Dein Gegner steht tief und du brauchst einen physisch starken Stürmer, der den Strafraum dominiert. Das kann Damien Downes absolut sein und perspektivisch nur noch mehr werden. Du stehst selber tief und brauchst einen Stürmer, der lange Bälle festmachen kann und die Qualitäten am Ball hat, um diese Bälle vielleicht gewinnbringend dann in die Tiefe zu spielen, in den Raum zu spielen für deine schnellen, nachrückenden Spieler, zum Beispiel Linden Meiner. Auch das kann Damien Downes offensichtlich. Also bringt da wirklich ein tolles Fähigkeitenpaket mit. Und wir wissen alle, wie die Entwicklungstimeline bei Spielern dieser Größe aussehen kann. Und wenn er jetzt schon so weit ist, dann bin ich wirklich gespannt darauf, wo Damian Downs eventuell in 5 bis 6 Jahren stehen kann. Und um den muss man sich, glaube ich, bemühen, denn sonst könnte das Thema DFB-Team da schnell vom Tisch sein. Und der zweite im Bunde könnte für Italien spielen, hat in der U-Nationalmannschaft aber vor allem für Deutschland gespielt, macht es auch immer noch, glaube ich, mittlerweile für die U21. Das ist Nicolò Tresoldi von Hannover 96. Gott verdammt, ist das ein geiler Stürmer. Der steht bei 6 Toren und 3 Vorlagen in der laufenden Saison für eine Hannover-Mannschaft, die, glaube ich, in 23 Spielen 29 Tore gemacht hat. Also echt eine gurkige Offensivstatistik auflegt. Dafür sind 6 Tore gar nicht so schlecht, 9 Scorer im Allgemeinen nicht. Und was Tresoldi auszeichnet, ist vor allem, also er hat einen ganz hohen XG-Wert pro Abschluss. Also die Abschlüsse, die er nimmt, sind meistens sehr, sehr hohe XG-Chancen, weil er einfach ein unheimlich gutes Näschen im Strafraum hat. Richtiger Vintage-Stürmer, würde ich sagen, der super gut irgendwie ein Gefühl dafür hat, okay, wo kann ein Ball landen, wo geht der Abpraller möglicherweise hin. Also auch jemand, der schon einige Abstaubertore gemacht hat aus kurzer Distanz, weil er aber einfach irgendwie ein gutes Positionsspiel hat, ein gutes Timing und weiß, wo er stehen muss. Das gilt übrigens auch bei Hereingaben, bei Flanken. Der ist nicht so groß, dass es seine Mobilität irgendwie nennenswert einschränkt, aber er ist groß, um auch ein guter Kopfballspieler zu sein. Ist 1,86 groß und ich finde sogar ein sehr guter Kopfballspieler. Ich finde, sein Timing bei Flanken ist richtig gut und ich finde, der setzt die Kopfbälle auch richtig gut und hat auch einen super geilen Abschluss. Der schließt so richtig trocken ab, oft so flach mit dem Vollspann, gar nicht, also da ist kein Gramm Fett dran an den Abschlüssen. Und ich finde, Tresoldi ist der Stürmer, das Stürmertalent in Deutschland aktuell, wo ich am ehesten sehe, dass der sich in so einen richtigen Neuner, in so einen richtigen Killer vor dem Tor entwickeln könnte. Und genau das, finde ich, fehlt Deutschland seit einer ganzen Weile. Jemand, der einfach eiskalt vor der Bude ist. Und ich glaube, Tresoldi hat da echt ganz, ganz tolle Anlagen. Ich bin gespannt, wo der Weg hingeht, wann er den Schritt in die Bundesliga macht. Gefühlt hätte ich gesagt, so wie er aktuell unterwegs ist, könnte er auch noch ein Jahr in Hannover spielen. Wobei man auch sagen muss, wenn die weiterhin so wenig nach vorne auf die Kette bringen, so die Offensive so ja mangelhaft in Szene gesetzt wird, dann ist das vielleicht auch trotzdem nicht das richtige Umfeld für ihn. Aber ich mag ihn sehr und glaube, dem sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Das war's. Das war Frag Calcio für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gut gefallen. Mir auf jeden Fall. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.